Dann wollen wir starten mit dem Thema für heute, Gebet. Ines hat es schon angesprochen. Wir haben zu Beginn dieses Jahres das Thema Gebet wie so ein Jahresthema ausgerufen. Und ich denke, viele erinnern sich noch, wenn ihr dabei sein konntet, wir hatten in der Karwoche, also die Woche vor Ostern, hatten wir eine ganz besonders intensive Zeit mit Fasten, mit Beten, wo wir uns auch ja ganz besonders auf dieses Thema eingestellt haben. Und nun in der Zeit zwischen heute und Pfingsten, da wollen wir eine Predigtserie haben, die sich auch nochmal mit diesem Thema ganz besonders beschäftigt. Mein Anliegen ist es, dass wir eine betende Gemeinde sind oder vielleicht werden. Ja? Könnt ihr dann Amen sagen? Auch noch mehr aus der Franz? Sehr schön. Und ich bin mir dabei bewusst, dass allein dieses Wort, deswegen steht auch sonst gar nichts da, nur dieses Wort Gebet, das kann eine ganze Menge an Emotionen auslösen. Es kann anfangen mit Schuldgefühlen. Ich weiß, dass ich eigentlich, kennt ihr dieses Wort eigentlich? Eigentlich sollte ich viel mehr beten. Aber manchmal ist mit diesem Wort Gebet ja auch eine Enttäuschung verbunden. Eine Desillusionierung. Ich habe so sehr um eine bestimmte Sache gebetet, aber Gott hat einfach nicht gehört. Oder zumindest hat er die Situation nicht verändert. Und wieder andere, die haben vielleicht so eine total schöne Vorstellung und so ein Idealbild vom Gebet, aber dann gelingt es im Alltag einfach nicht, das so in sein Leben zu integrieren, wie man es im Grunde genommen möchte. Vielleicht weil gerade kleine, schreiende Kinder zu Hause sind oder weil es im Job eine sehr, sehr intensive Zeit ist. Und deswegen ist das Anliegen mit dieser Serie, dass wir nicht einfach nur theoretisch aufzeigen wollen, was Gebet ist, sondern es soll eine Serie sein, die uns wirklich inspiriert, die uns wirklich ins Gebet führt, anleitet, das eigene Gebetsleben ganz neu zu beleben. Aber weißt du, wie das so ist? Was deinen Alltag betrifft, da musst du schon selbst die entsprechenden Entscheidungen treffen. Also ich kann hier vielleicht in der Predigt zur totalen Hochform auflaufen, ich kann dir Beispiele geben, ich kann dich animieren, motivieren oder dich herausfordern, aber am Ende des Tages ist niemand anderes da, wenn es darum geht, das Gehörte in die Tat umzusetzen. Da bist du auf dich allein gestellt. Und weißt du, es ist auch nicht fair, deinen Ehepartner oder Mitbewohner oder wen auch immer für dein Gebetsleben verantwortlich zu machen. Das fällt in deinen ganz persönlichen Verantwortungsbereich. Okay, was ist denn Gebet überhaupt? So ganz, ganz allgemein, ich glaube, diese Definition Gebet ist Reden mit Gott, haben die meisten von uns schon mal gehört. Und ich möchte diese Definition noch um einen weiteren kurzen Gedanken erweitern. Gebet ist, wie wir mit Gott kommunizieren und mit ihm Gemeinschaft haben. Könnt ihr das bestätigen? Gebet ist mehr als nur irgendwas zu ihm sagen, als nur irgendwas hinplappern. Es geht um Intensität in der Gemeinschaft. Es geht nicht nur um das Gespräch. Und nach dieser Definition, wenn wir diese Definition zugrunde legen, dann ist Gebet nicht einfach nur ein Mittel zum Zweck. Gebet ist nicht nur ein Mittel, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen, wie es vielleicht bei manchen anderen geistlichen Übungen der Fall ist. Gebet ist das Ziel in sich selbst, denn dabei geht es um Kommunikation und Gemeinschaft mit Gott. Und das, ihr Lieben, ist so ein Gedanke, der uns einfach beim Gebet immer so essentiell wichtig sein sollte. Gebet ist kein Mittel zum Zweck. Wir beten nicht, hört gut zu, wir beten nicht, damit wir irgendein anderes Ziel erreichen. Wir beten nicht, damit wir das bekommen, was wir wollen. Wir beten. Und dabei haben wir Kommunikation und Austausch mit Gott. Das bedeutet, wir beten und vertiefen durch das Gebet unsere persönliche Beziehung zu unserem Schöpfer. Das ist das eigentliche Ziel. Das Gebet in sich ist schon ein Ziel. Denk doch einfach mal an deinen Partner oder an deine Freunde. Je mehr du mit einem Menschen redest, je mehr Gemeinschaft du mit einem Menschen hast, desto inniger wird eure Beziehung. Mit jedem Gespräch, mit jeder Stunde, die ihr miteinander verbringt, lernt ihr euch besser kennen. Und weißt du, es ist ja nicht so, dass wenn man gute Freunde hat oder wenn man einen Partner hat, mit dem man sich so richtig gut versteht, es ist ja nicht so, dass man die oder den niemals um irgendetwas bitten darf. Ja, wenn wir eine gute Beziehung haben, dann lässt dieses Gegenüber sich doch auch gerne auf unsere Bitten ein, oder nicht? Wir geben doch gerne den Menschen, die um uns etwas bitten, wenn wir in einer guten Beziehung mit ihnen stehen. Aber weißt du, wenn wir vielleicht sogar über lange Zeit Gespräche und Gemeinschaft in eine Beziehung investieren, nur damit wir am Schluss irgendetwas aus dieser Beziehung für uns bekommen. Wenn meinetwegen dieser Mensch steinreich ist und ich investiere Gespräch, Kommunikation und Gemeinschaft in die Beziehung, damit ich am Schluss als Alleinerbe eingesetzt werde. Ja, das ist ein falsches Motiv. Das grenzt ja schon an Betrug. Und dann wird durch die falschen Motive deutlich, dass es uns im Grunde genommen gar nicht um eine gute Beziehung geht, sondern dass wir ein ganz anderes Anliegen haben. Und deswegen ist diese Definition so unglaublich wichtig. Gebet ist, wie wir mit Gott kommunizieren und wie wir mit ihm Gemeinschaft haben. Also wenn Kommunikation und Gemeinschaft mit Gott das Ziel ist, wenn wir so eine richtig innige, herzliche, gute Beziehung zu Gott pflegen wollen, dann geht es doch auch darum, dass wir sagen, wie können wir so eine Zeit mit ihm etablieren? Wie können wir das kultivieren in unserem eigenen Leben? Es geht darum, wie können wir feste Zeiten einrichten, um ganz gezielt mit Gott Zeit zu verbringen. Dabei wollen wir doch ihm ähnlicher werden. Und mit seiner Hilfe wollen wir das tun, wozu er uns in diese Welt gesandt hat. Bei diesen Beziehungen und bei diesen Gebetszeiten, da investieren wir in diese Beziehung zu Gott. So wie auch in einer Ehe, wenn wir regelmäßig Qualitätszeit miteinander verbringen und immer wieder die enge Verbindung zueinander suchen. Und wenn wir jetzt gute Gebetsroutinen einüben wollen, dann lernen wir Zeiten dafür zu reservieren, um mit Gott zu kommunizieren und mit ihm die Gemeinschaft zu haben. Und das Ziel ist, dass wir ständig an dieser Beziehung mit ihm arbeiten. Also es geht hier, auch in dieser ganzen Serie, es geht nicht um eine Gebetstheologie. Ja, es geht darum, dass du Wege findest, in deinem Alltag näher an Gott dran zu sein. Ist das ein gutes Ziel? Ich möchte euch zum Überblick mal die vier Themen nennen, mit denen wir uns beschäftigen werden. Es geht um das Gebet, das bedeutet, dass wir sprechen zu Gott. Darüber reden wir heute. Es geht um das Gebet in Form von Reden mit Gott. Das ist nochmal eine andere Qualität. Es geht um Gebet, indem wir hören auf Gott. Und es geht um das Gebet, wo wir sagen, wir wollen mit ihm sein. Wir wollen mit ihm verbunden sein. Und wenn du zum ersten Mal lernst zu beten, dann gibt es von einem zum nächsten Schritt immer so eine kleine Entwicklung. Und trotzdem dürfen wir diese vier Punkte jetzt nicht sehen wie so eine Reihe, eine gerade Linie, wo man sagt, okay, am Anfang stehe ich vielleicht beim Sprechen zu Gott und das nächste Mal, dann fange ich schon an, mit ihm zu reden. Das ist natürlich eine ganz andere Qualität und dann lerne ich es auch, auf ihn zu hören und irgendwann bin ich dann mit ihm. So ist es nicht, sondern das wechselt sich immer wieder so ab. Das ist wie eine Spirale, die einfach immer enger wird. Und während wir mit Gott sind, da sprechen wir natürlich auch zu ihm. Also es geht nicht unbedingt nur um ein Aufeinanderaufbauen, sondern es geht darum, dass sich diese Dinge immer weiter verengen und verdichten und irgendwann eins werden und zu einer tiefen, persönlichen, vertrauten Beziehung mit Gott führen. Wir sind ja alle unterschiedlich aufgewachsen. Das ist jetzt mal eine Kernaussage. Jeder von uns hatte ein anderes Elternhaus, eine andere Geschichte. Manche von uns haben Eltern oder vielleicht sogar Großeltern, die täglich mit ihnen gebetet haben. Andere haben diesen Segen nicht erleben dürfen. Vielleicht bist du in einer Familie aufgewachsen, wo das überhaupt nicht der Fall war. Und jetzt bist du vielleicht so ein Christ der allerersten Generation. Ja, wo nicht irgendwie von deiner Familie, was dir mitgegeben wurde. Und jetzt bist du als Nachfolger Jesu am Anfang und du lernst es erstmal, wie Beten überhaupt funktioniert. Viele von euch wissen, dass mein Vater auch mal ein Pastor war und ich bin wie selbstverständlich mit Gebet aufgewachsen. Und trotzdem, obwohl es so selbstverständlich war, fand ich es manchmal auch ein bisschen peinlich. Wenn dann Leute bei uns zu Besuch waren oder wir woanders waren, jedes Mal, wirklich jedes Mal hat er am Schluss gesagt, wollen wir noch zusammen beten? Und dann hat er schon die Hände gefaltet und du kannst dir gar nicht sagen, nö. Wer kann das sagen? Kannst du nicht sagen, nein, wollen wir nicht. Also es war so und so bin ich aufgewachsen, so bin ich groß geworden. Und für mich ganz persönlich war Gebet lange Zeit auch mehr eine Aufgabe und eine Pflicht als eine Freude und ein Gewinn. Ich freue mich, dass ich inzwischen eine andere Einstellung zum Gebet haben darf. Aber trotzdem, ich will ehrlich sein, gibt es auch heute noch in meinem Leben Zeiten, wo ich das Gebet mehr als eine Pflicht, denn eine Freude empfinde. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, denen es auch so geht. Oft sind wir in unserem Leben so beschäftigt, dass es uns schwerfällt, Zeit zum Beten zu finden. Und wenn wir uns dann die Zeit nehmen, dann ist Beten manchmal ganz schön anstrengend. Oder vielleicht sogar irgendwie auch ein bisschen langweilig. Dann ist es so schwer, fokussiert zu sein. Es ist so schwer, sich zu konzentrieren. Und wenn wir so im Gebet stehen, wenn wir endlich mal die Zeit haben, ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber dann sind wir dauernd abgelenkt. Dann haben wir im Kopf unsere To-Do-Liste. Boah, das muss ich noch machen und das muss ich machen und das darf ich nicht vergessen. Und dann fühlt sich Beten oft so an, als würdest du Selbstgespräche führen oder dem Christkind deine Wunschliste vorlesen. Und oft sind wir auch gut darin, Ausreden zu finden. Ja, ich habe kleine Kinder. Ich muss in die Arbeit. Weißt du, ich habe halt so eine hyperaktive Persönlichkeit. Ich habe Hummeln im Arsch, ich kann nicht stillsitzen. Ja, wir haben Ausreden über Ausreden. Und oft tappen wir in die Falle, dass wir in den Momenten, wo wir die Zeit hätten, dann zücken wir das Handy und los geht es mit Nachrichtenchecken oder Social Media oder was auch immer. Und falls dir das eine oder andere davon bekannt vorkommt, dann ist das eine Predigt für dich. Ich glaube, wir leben in einer Zeit, in der es sehr, sehr schwer geworden ist, zu beten. Das Handy allein ist ein echter Gebetskiller. Dazu kommen Social Media, Internet, Streaming, Unterhaltung, Lärmverschmutzung, die zunehmende Säkularisierung und dann noch jeden Samstag die Kids zum Sport bringen. Was ich sagen will, wenn es dir schwerfällt zu beten, dann bist du nicht der Einzige. Wenn es dir schwerfällt zu beten, dann bist du nicht allein. Teresa von Avila, ich weiß, wir zitieren selten Heilige bei uns, aber sie hat es mit diesen Worten ausgedrückt. Wenn es zum Gebet kommt, sind wir alle Anfänger. Haben wir alle noch viel zu lernen. Und trotzdem spüren wir doch irgendwo in uns drin, dass Gebet die Tür zum Leben mit Gott ist. Zu dem Leben, das wir uns in unserem tiefsten Inneren auch so sehr wünschen. Und da finde ich es gut, dass Jesus selber so viel zum Thema Gebet zu sagen hatte. Und ich lade euch ein, eure Bibeln aufzuschlagen. Steigen wir ein für heute in Lukas Kapitel 11. Falls jemand noch eine Bibel dabei hat, dann kann er sie gerne aufschlagen. Wenn nicht, dann könnt ihr auch hier vorne mitlesen. Lukas 11, Vers 1. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Und gleich hier machen wir den ersten Stopp. Jesus war unterwegs und er hält an und er betet. Und wir platzen ja hier mitten rein in einen größeren Zusammenhang. Hier erzählt ja Lukas in seinem ganzen Evangelium die Lebensgeschichte von Jesus. Und wenn wir sein ganzes Evangelium lesen, dann erkennen wir, dass Jesus hier in Lukas 11 nicht zum ersten Mal betete. In Lukas 5, 16 heißt es, er aber zog sich in die Einsamkeit zurück, um zu, was denkt ihr? Beten. Lukas 6, 12. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu. Die ganze Nacht verbrachte er im. Ihr braucht nicht mal den Text, gell? Oder in Lukas 9. Etwa 8 Tage, nachdem Jesus das gesagt hatte, nahm er Petrus, Johannes und Jakobus mit sich. Und er stieg auf einen Berg, um zu. Ja, genau. Das macht Spaß. Jesus tut also hier in Lukas 11, er tut nichts Außergewöhnliches. Die Jünger, sie hatten Jesus schon oft gesehen und beobachtet. Und sie haben ihn schon oft beten sehen. Und entsprechend wendet sich hier in Lukas 11 einer der Jünger an Jesus. Lesen wir weiter. Daraufhin bat ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelernt. Ich finde das eine faszinierende Bitte. Ihr müsst wissen, das wisst ihr natürlich, Jesus hatte ja viele besondere Fähigkeiten, oder? Hey, er war der beste Preacher ever. Er war der Beste, den es jemals gab. Er hat Wunder über Wunder getan. Er hat Kranke geheilt. Er hat Tote auferweckt. Er hat Dämonen ausgetrieben. Er hat Brot und Fische vermehrt. Er hat lauter Sachen gemacht, die sehr praktisch sind. Oder? Sehr praktisch sind. Und lauter Sachen, die sich für die Jünger durchaus lohnen würden, auch zu können. Aber sie fragen nicht um all diese scheinbar attraktiveren Dinge, sondern sie sagen hier in Form dieses einen Jüngers, wir wissen nicht, welcher es war, Herr, lehre uns beten. Was glaubt ihr, warum? Ich habe eine Theorie dazu. Ich kann euch meine Theorie nennen. Ich glaube, die Jünger waren so nah an Jesus dran. Und sie haben ihn jeden Tag begleitet. Und sie wussten, sie hatten genau diesen Blick hinter die Kulissen. Sie waren 24 Stunden dabei und sie kannten den täglichen Gebetsrhythmus von Jesus. Und durch all diese Beobachtungen haben sie etwas Wichtiges realisiert. Sie haben gesehen, das außergewöhnliche Leben von Jesus, sein außergewöhnlicher Umgang mit Menschen, er war das Nebenprodukt einer außergewöhnlich innigen Beziehung zu Gott. Macht es Sinn? Sie wussten, das war seine Quelle, seine Beziehung zu Gott, das war der Ursprung. Da hat er seine Kraft geschöpft und daraus ist all das andere entsprungen. Sie haben beobachtet, wie das Gebetsleben Jesus anders war als ihr eigenes. Es war für Jesus keine Pflichterfüllung, sondern eine Freude. Er hat wirklich Freude in der Gemeinschaft mit seinem Vater gehabt. Es war, als ob Jesus durch das Gebet sich von einem tiefen Brunnen erfrischte und sie wollten auch mal dieses besondere Brunnenwasser probieren. Und ich möchte dich heute Morgen, es ist ganz egal, ob du jetzt hier im Raum bist, ob du am Livestream bist und zuschaust oder ob du das irgendwann später auf YouTube sehen wirst. Ich möchte dich einladen, dass du diese Bitte dieses Jüngers zu deiner eigenen Bitte machst. Ich möchte dich einladen, dass du sagst, Herr, lehre mich beten. Und falls du jetzt soweit bist und von deinem Rabbi Jesus lernen möchtest, wenn du bereit bist, ein Schüler in seiner Gebetsschule zu sein, dann achten wir mal zusammen jetzt auf 2 wesentliche Fragen. Die erste Frage ist, was lehrt Jesus seine Jünger zu beten? Und die zweite Frage wird sein, wie lehrt Jesus seine Jünger zu beten? Wir beginnen mit dem Was. Was lehrt er sie? Und dazu lesen wir weiter in Lukas 11. Jesus sagte zu ihnen, wenn ihr betet, dann sprecht, Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute. Und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Hier sehen wir nicht nur ein vorformuliertes Gebet, hier bekommen wir auch von Jesus selbst eine Orientierung über das Gebet. Und da erkennen wir, es geht um eine Haltung, mit der wir vor Gott kommen. Wisst ihr, für viele Menschen besteht Gebet ausschließlich darin, Gott um Dinge zu bitten. Ausschließlich. Da wird nur, ich bitte um das, ich bitte um das, ich bitte um das und nichts anderes. Und Bitten sind ein berechtigter Teil von Gebet. Aber es gibt noch so viel mehr. Und hier beim Vaterunser, da sehen wir, es dauert bis zur Hälfte des Gebets, bis die erste Bitte formuliert wird. In der Hälfte zuvor, da geht es um eine Orientierung und eine Einordnung. Und ich möchte uns versuchen, so ein paar Wahrheiten aus dem Vaterunser mitzugeben, die einen Rahmen für die Lehre von Jesus über das Gebet gegeben haben. Das ist ein Fehler von mir. Eigentlich sollte hier nur der erste Punkt draufstehen, okay? Also ignoriert den zweiten und guckt auf den ersten Punkt. Für Jesus ist Gott unser Vater. Es heißt, wie wir alle wissen, Vater unser. Oder in der Muttersprache von Jesus könnte man es übersetzen mit Papa. Papa. Aber in der Zeit, in dieser Zeit, wo Jesus lebte und dieses Gebet seinen Jüngern beigebracht hat, da war so eine Anrede für Gott absolut revolutionär. Der Neutestamentler Joachim Jeremias, er sagt, in der ganzen jüdischen Literatur gibt es kein einziges Beispiel der Verwendung von Abba als Anrede Gottes. In der ganzen jüdischen Literatur nicht ein Beispiel. Aber für Jesus war dieses Abba die übliche Anrede für seinen Vater im Himmel. Und wisst ihr was? Das Fantastische ist doch, dass er das nicht nur für sich selbst in Anspruch genommen hat, sondern er hatte seine Jünger gelehrt, genau so zu beten und ihren Vater im Himmel anzubeten. Er hat uns den gleichen Blick gelehrt, den er selbst hatte. Jetzt weiß ich, dass es für manche Menschen sehr schwierig ist, von ihrem himmlischen Vater zu sprechen. Vielleicht hattest du keine gute Beziehung zu deinem menschlichen Vater. Aber Freunde, das ist ein ganz kritischer Punkt. Was dir in den Sinn kommt, wenn du an Gott denkst, das wird dein Gebet maßgeblich beeinflussen. Weißt du, wenn du immer noch so eine Festung von falschen Bildern über Gott in deinem Kopf hast und in deinen Gedanken hast und diese falschen Bilder nicht einstürzen, dann wirst du nie zum Gebet gezogen werden. Und für viele von uns beginnt deswegen die Reise zu einem tieferen Gebetsleben damit, die falschen Vorstellungen darüber, wer Gott ist, über Bord zu werfen. Manche stellen sich Gott vor wie einen wütenden Tyrann im Himmel, der böse ist auf die ganze Welt und nur darauf wartet, bestrafen zu dürfen. Manche denken, Gott ist ein kosmischer Lebensberater und seine Aufgabe ist es, dich glücklich zu machen. Und irgendwie schafft er diese Aufgabe nicht so gut. Du bist unzufrieden mit ihm. Aber wenn du solche falschen Bilder von Gott hast, dann zieht es dich nicht ins Gebet. Wenn du allerdings Gott als einen liebevollen und guten Vater siehst, dann ist es eine ganz andere Geschichte. Wisst ihr, ich war auch mal jünger und meine Kinder waren mal kleiner. Ja? Und wenn ich dann nach Hause kam von der Arbeit, dann war es ja nicht so, dass sich meine Kinder mir zu Füßen geworfen haben mit den Worten, Pastor Kirner, willkommen zu Hause. Das haben sie nicht einmal gemacht. Sie sind auf mich zugelaufen, sie haben mir eine Umarmung gegeben und sie haben mir von ihrem Tag erzählt oder sie haben mich Sachen gefragt. Können wir spielen? Können wir Eis essen? Können wir was auch immer? Heute muss ich sie suchen. Ja, aber das ist was anderes, es geht ja nicht um heute. Ja, so war das früher. Da waren sie kleiner und da haben sie so reagiert. Und wisst ihr, bei allen Fehlern, die ich als Mensch, als Vater auch ihnen gegenüber hatte, da wussten sie doch, ich liebe sie über alles. Und das Erste, was Jesus uns hier über Gebet lehrt, ist der Vater, der Gott, vor den wir kommen. Er ist unser Vater, er hat ein offenes, ein freundliches Herz uns gegenüber. Wisst ihr, was die wichtigste Emotion ist, die Gott im Alten und im Neuen Testament zugesprochen wird? Immer wieder in der Bibel? Wer hat eine Idee? Immer gleich? Liebe, ist ganz nah dran. Barmherzigkeit. Gerade im Alten Testament, aber auch im Neuen, ist immer wieder die Rede von seiner Barmherzigkeit. Und das Interessante ist, im Hebräischen bezeichnet dieses Wort die Zugewandtheit einer Mutter an ihr neugeborenes Baby. Ich weiß gar nicht, wo ich überall hinzeigen muss, weil wir so viele neugeborene Babys in unserer Mitte haben, worüber wir uns übrigens sehr, sehr freuen. Aber was ich sagen will, das ist die Grundemotion Gottes für dich. Diese Barmherzigkeit, diese Zugewandtheit, das ist seine Grundhaltung dir gegenüber. Er liebt dich, wie eine Mutter ihr kleines Kind liebt. Voller Freude, Barmherzigkeit und liebevoller Versorgung. Ich sage einfach mal, er ist unsere Mutter und unser Vater. Der zweite Punkt, den ihr bis jetzt ignoriert habt, den dürft ihr jetzt lesen. Für Jesus ist Gott uns so nahe wie die Luft zum Atmen. Da geht es nämlich weiter, es heißt nicht nur Vater unser, sondern Vater unser im Himmel. Und Himmel ist eigentlich ein spannendes Wort. Es geht dabei nicht nur um den Ort, wo wir nach unserem Tod als Nachfolger Jesus sein werden. Oh. Es steht hier das Wort Uranus, das steht im Plural, also eigentlich in den Himmeln. Unser Vater in den Himmeln. Man kann das Wort auch übersetzen mit Atmosphäre oder mit der Luft. Und ich möchte, dass wir es heute Morgen mal so hören. Unser Vater in der Luft. Denk doch mal darüber nach. Die Luft ist überall. Die Luft umgibt dich von allen Seiten. Du kannst hier nicht entfliehen. Manchmal ist bessere, manchmal schlechtere Luft. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, sie ist überall. Sie geht sogar in deinem Körper, in deinem Blut. So nah steht Gottes Gegenwart dir zur Verfügung. Jesus lehrt hier, dass der Vater nicht irgendwo weit weg im Universum ist, wenn wir zu ihm im Gebet kommen. Er ist uns so nahe, wie wir uns selbst nahe sind. Ein dritter Gedanke von Jesus: Gebet ist zu erkennen, wie einzigartig Gott ist. Es geht nämlich weiter mit: Geheiligt werde dein Name. Und das bedeutet so viel wie die Heiligkeit Gottes ehren und respektieren. Heilig sein bedeutet einzig, besonders und wunderschön zu sein. Und wenn wir sagen, geheiligt werde dein Name, dann sagen wir, dass Gott heilig ist und dass es im ganzen Kosmos kein anderes Wesen gibt, das ihm auch nur annähernd gleichkommt. Er ist absolut einzigartig. Timothy Keller schreibt dazu, Gottes Name zu heiligen bedeutet ein Herz voller dankbarer Freude gegenüber Gott zu haben. Und sogar noch mehr, eine wundersame Wahrnehmung seiner Schönheit. Merken wir, wie anders dieser Zugang zu Gott ist, vielleicht als unser eigener? Es geht Jesus wirklich um die Beziehung, die Gemeinschaft, das Eintauchen in die Schönheit und die Außergewöhnlichkeit Gottes. Wenn ich auf mich schaue, dann drehen sich meine Gebete, sie drehen sich so oft um mein Leben, meine Beziehungen, meine Probleme, meine Gesundheit, meine Entscheidungen, mein Leben hier auf dieser Erde. Kommt es irgendwem bekannt vor? Geheiligt werde dein Name. Weißt du, was wir da machen? Wir nehmen den Blick weg von uns und wir richten ihn hin zu Gott. Wir sagen, du bist anders als all meine Mühlen, in denen sich mein Leben dreht. Du nimmst eine Haltung ein, die Gott anbetet, ihn respektiert, ihn ehrt und ihn gleichzeitig als barmherzigen und liebevollen Vater siehst. Es ist nicht nur eine Zeile im Vaterunser. Wenn du das alles wirklich selbst erlebt hast, dann kannst du dir nicht helfen. Du möchtest, dass die Welt um dich herum auch diese Schönheit Gottes erfahren kann. So, schon mal eine ganz kurze Ankündigung. Ines wird nachher auch noch was dazu sagen. Wir werden dieses Jahr wieder beim Altstadtfest dabei sein. Und wisst ihr, was mein Wunsch ist? Und ich möchte das so in euch reinpflanzen, dass es auch euer Wunsch wird. Mein Wunsch ist, dass die Leute in Durlach nicht nur sagen, boah, da musst du hingehen, da gibt es die besten Cupcakes, den besten Kuchen und den besten Kaffee. Sondern ich möchte, dass die Leute in Durlach sagen, da musst du hingehen. Da gibt es die nettesten Menschen, die besten Gespräche und es gibt eine super Gemeinschaft. Ja, come on, come on. Das wollen wir erreichen. Der vierte Punkt, den Jesus uns in diesem Gebet lehrt, für Jesus machen unsere Gebete einen Unterschied. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Wisst ihr, man könnte jetzt das Ganze auseinandernehmen, exegetisch und hermeneutisch und weiß der Geier was alles. Und man könnte jetzt erstmal sagen, ja, es wird deutlich, Gottes Reich ist noch nicht gekommen. Ja, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Also irgendwie, dein Reich komme, es scheint noch nicht da zu sein. Auf der anderen Seite sagt er, an anderer Stelle sagt Jesus, dass sein Reich angebrochen ist mit seinem Kommen. Also irgendwie ist es schon gekommen, es ist schon da, aber irgendwie auch noch nicht ganz. Und durch Gebet werden wir zu seinen Partnern und haben Anteil daran, die Realität in die Richtung von Gottes Weisheit und von seiner guten Absicht zu verändern. Wenn wir uns eins machen mit Gott und wenn wir beten, dann können wir die Welt um uns herum mit ihm gemeinsam verändern. Durch das Gebet können wir das zukünftige Reich Gottes schon ein Stück weit in unsere heutige Zeit ziehen. Man könnte noch so viel mehr sagen über das Vaterunser. Aber für heute wollen wir es einfach mal dabei bewenden lassen. Und ich möchte dich einladen, sieh Gott nicht als einen schlecht gelaunten Diktator oder einen kosmischen Kaugummiautomaten, sondern sieh Gott so wie Jesus. Roland! Willkommen! Kriegst deinen eigenen Applaus! Sondern sieh ihn so, wie Gott es lehrt, als Vater im Himmel. Manchmal denken wir, er ist irgendwo weit weg. Er hört uns nicht. Er interessiert sich nicht für uns. Aber denk mal, wenn du Vater unser betest, Vater unser im Himmel, er ist dir so nah wie die Luft, die du atmest. Er ist dir so nah wie die Luft, die dich umgibt. Wir denken oft, das Gebet geht beim Gebet darum, Antworten oder Dinge von Gott zu bekommen. Ja, da geht es so um das Management unserer Symptome hier. Dabei geht es einfach nur darum, über ihn begeistert zu sein. Und manchmal denken wir, ja, es passiert sowieso, was passieren muss, egal ob ich bete oder nicht, anstatt zu denken, unser Gebet macht einen Unterschied. Und wenn wir in diesen falschen Vorstellungen verhaftet sind, dann ist es ja kein Wunder, dass es uns so schwerfällt zu beten. Okay, das ist mal so ganz kurz, was Jesus über Gebet lehrt. Und jetzt schauen wir uns noch ganz kurz an, wie. Ich finde es echt interessant und auch für uns ein bisschen herausfordernd. Also es fängt ja nicht damit an, dass sie einfach mal alles rausplappern, was ihnen so auf dem Herzen liegt. Er sagt nicht, kommt zu Gott und sagt ihm alles, was euch auf der Seele brennt. Könnt ihr ja sagen. Und ich meine, das ist ja auch gar nicht verkehrt, Gott alles zu sagen, was uns auf der Seele brennt. Aber es fällt erstmal auf, Jesus, er sagt, wenn ihr betet, dann sprecht. Man kann es auch übersetzen mit immer, wenn ihr betet, dann zitiert das. Doppelpunkt. Und jetzt, liebe Freunde der Unterhaltung, jetzt kommt etwas, was uns Pfingstler megamäßig herausfordert. Was macht Jesus hier? Er tut das, was in der jüdischen Kultur des ersten Jahrhunderts üblich war. Er gibt seinen Jüngern ein vorformuliertes Gebet, damit sie es auswendig lernen und zitieren. Das passt doch gut zu uns Pfingstlern, oder? Immer geistgeleitet, was gerade kommt, dann schweben wir hierhin und dahin. Und hier macht Jesus etwas. Er gibt ihnen ein Gebet, damit sie es auswendig lernen. Seid ihr noch da? Ja, und manchmal fühlen wir uns schon so ein bisschen überlegen, habe ich so den Eindruck, ne? So, wir haben den Geist und wir wissen, wie alles richtig funktioniert. Und wir brauchen keine vorformulierten Gebete, die man einfach nur so runterrattert und gar nichts mehr dabei empfindet. Aber es ist doch etwas, das wir mit unserer Prägung erstmal aushalten müssen. Jesus tut etwas, was in dieser Zeit absolut üblich war. Und jetzt kommt mal eine ganz steile These. Vielleicht ist es ja gar nicht so schlecht, wie wir manchmal denken. Oder? Also Jesus hat's gemacht. Das können wir doch nicht von der Hand weisen. Deswegen fordere ich uns heute Morgen heraus, dass wir mal darüber nachdenken. Und wisst ihr, genau das meine ich, wenn ich sage, sprechen zu Gott. Sprechen zu Gott mit Hilfe von vorformulierten Gebeten. In diesem Fall hat Jesus selbst sein Gebet formuliert für all seine Nachfolger durch die Geschichte hinweg. Aber ja, gucken wir uns mal die verschiedenen Beispiele an. Das Vaterunser, von dem wir es gerade hatten. Wisst ihr, wie oft die ersten Christen das gebetet hatten? Dreimal täglich haben sie das Vaterunser gebetet. In einigen Klöstern wird es noch immer dreimal täglich gebetet. Weitere vorformulierte Gebete in den Psalmen. Die Psalmen sind das Gebetsbuch der Bibel. Und die meisten der Psalmen wurden zu diesem Zweck geschrieben, um gebetet zu werden. Aber es gibt auch noch andere Bibelzitate, die als Gebet zurück an Gott gerichtet werden können und lebensspendend sind. Jetzt kommt was, das liegt unserer Prägung vielleicht ein bisschen eher, aber auch da könnte man jetzt überlegen, wirklich alles davon? Seid ihr gespannt, was kommt, oder? Bisschen die Spannung aufbauen. Okay. Lieder. Es ist so eine Kraft in Gebeten, die mit Musik einhergehen. Augustinus. Wer von euch kennt Augustinus? Schon ein paar Jahre her, 400 nach Christus. Der hat den berühmten Satz geprägt, beim Singen beten wir zweimal. Ja, dann lass uns doch mal anfangen, Lieder von Augustinus zu singen, oder? Oh, nee. Das ist alles bloß das nicht, ne? Aber es geht ja gar nicht darum, von wem die Lieder sind. Es geht darum, was die Lieder ausdrücken. Manchmal sehen wir moderne Lobpreismusik nicht als liturgisch, aber sie ist es. Es sind vorformulierte Gebete, die wir gemeinsam im Gesang zu Gott beten. Und jetzt kommt noch was ganz Modernes. Das hat Jesus damals zumindest noch nicht gemeint und Augustinus auch nicht. Es gibt Apps. In unserer Zeit, da haben wir jede Menge Apps für unser Handy. Auch auf diesen Apps finden wir vorformulierte Gebete zu einem Bibelleseplan, die uns durch das Gebet leiten. Und das sind alles Beispiele dafür, wie wir zu Gott sprechen. Wir können zu Gott sprechen mit Hilfe von vorformulierten Gebeten. Und diese Gebete, die sind sehr, sehr hilfreich in vielen Situationen. Zum Beispiel, wenn du noch ganz am Anfang stehst in deinem Glaubensleben, in deinem Leben und deinem Weg zu Gott, dann lernst du erstmal zu beten. Wir wissen doch, wie Kinder schreiben lernen, oder? Da haben sie diese Hefte, wo dann so gestrichelte Linien sind mit den Buchstaben und dann fahren sie diesen Buchstaben nach. Sie kopieren etwas und durch das Kopieren lernen sie ganze Worte zu schreiben und schließlich eigene Sätze. Sie kopieren, bevor sie es lernen, alleine zu schreiben. Und ich glaube, so hat Gott unser Gehirn angelegt. Deshalb sind diese Gebete ein großartiger Weg zu lernen, wie man betet. Manchmal helfen solche Gebete, wenn man unterwegs ist, beim Reisen, im Flugzeug, im Hotel, in einem Beifahrersitz, wenn einem einfach die Routinen des eigenen Lebens zu Hause fehlen. Oder wenn man ausgebrannt ist. Manchmal sind wir so erledigt und überfordert vom Alltag. Wenn du dich nicht gut konzentrieren kannst, wenn du nicht gut geschlafen hast, wenn dich dein Baby alle Kraft kostet oder du eine sehr anstrengende Zeit in der Schule, in der Uni oder in der Arbeit hast. Manchmal geht es uns nicht gut, egal ob körperlich oder seelisch, und dann helfen vorformulierte Gebete. Manchmal fehlen uns auch einfach die Worte. Das ist der Moment, wo auch das Reden in neuen Zungen eine enorme Hilfe ist. Es kommt doch noch was Pfingstliches, Lob und Dank. Aber manchmal ist es auch hilfreich, auf vorformulierte Gebete zurückzugreifen. Und dann glaube ich auch, dass es Zeiten gibt, wo es einfach nur dunkel ist in unserem Leben. Auch in unserem Glaubensleben. Es gibt Zeiten, da spüren wir Gottes Gegenwart nicht mehr so, wie wir es gewohnt sind. In solchen Zeiten helfen vorformulierte Gebete ungemein. Natürlich haben wir die Herausforderung, dass wir, und das meine ich jetzt sehr, sehr ernst, dass wir so ein vorformuliertes Gebet nicht einfach nur so runterrattern. Ja, also das ist überhaupt nicht das, worum es geht. Ich glaube, wenn wir auf solche Gebetsformen zurückgreifen, dann ist es noch wichtiger als bei anderen, dass wir uns erstmal selber zur Ruhe bringen, dass wir erstmal eine persönliche Verbindung zu Gott suchen und dass wir dann ganz bewusst und in großer Konzentration auch diese vorformulierten Gebete sprechen. Es geht darum, den Inhalt des Gebets zum eigenen Gebet zu machen und sich damit zu identifizieren. Also, ich möchte heute eine Lanze brechen für diese Form vorformulierter Gebete. Wenn es aus der richtigen Haltung geschieht, also eben nicht schnellstmöglich runterrattern, womöglich noch um Gott gnädig zu stimmen, aber aus der richtigen Haltung heraus, dann kannst du deine Stimme erheben und du kannst sie eins machen mit der Stimme von Millionen von anderen Christen über die Kontinente hinweg. Du betest nicht nur oberflächliche Worte, sondern mit einem theologischen Gewicht und Schönheit. In der kommenden Woche will ich dich einladen. Finde und suche mal deinen Gebetsrhythmus. Ganz bewusst. Mach dir Gedanken dazu. Ich habe am Anfang gesagt, ich kann dir alles Mögliche erzählen. Es kommt auf dich an, was du daraus machst. Probier doch einfach mal aus, wann und wo und was und wie du beten willst. Es gibt so viele Empfehlungen und Hilfen. Und das Wichtige ist, uns klar zu machen, dass wir nichts falsch machen. Es gibt kein falsches Beten. Das ist doch schon mal beruhigend, oder? Es gibt kein falsches Beten. Es gibt auch nicht den einen Punkt, der für uns alle gleich ist, an dem wir anfangen müssen. Das ist mein Plädoyer für den Schluss. Dass wir damit mit dieser Haltung, mit dieser ehrlichen, aufrichtigen Bitte nicht nur heute Nachmittag auf die Couch gehen, sondern dass wir damit in diese nächste Woche gehen und sagen, Herr, lehre uns, lehre mich beten. Amen.